Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Sie geht aufs Rosenheimer Herbstfest, den Christkindlmarkt und auf Faschingsveranstaltungen. Man trifft sie in Clubs, am Happinger Ausee und in Schulen. Was sie manchmal anhört, wie der Tagesablauf einer Vergnügungssüchtigen, ist in Wahrheit der große Pfeiler in Rosenheims Suchtprävention. Aus ihrer Feder stammen unterschiedlichste Modellprojekte für Präventionsangebote, die in ganz Deutschland umgesetzt wurden. Und sie hat den Sonderpreis der Deutschen Hauptstelle Sucht für eines dieser Konzepte erhalten. Sie ist eine wahre Powerfrau mit ganz viel Pragmatik und guter Laune. Packt dort an, wo es nötig ist, und überhaupt ist sie ein wundervoller Mensch mit ganz viel Herz. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei Hicktown Records mit mir Platz nimmst. Herzlich willkommen, Moni Schindler.
Danke, Lola. Schön, dass ich da sein darf.
Moni, ich habe ja vorher schon gesagt, dass du ganz früh, ganz nah an der Clubszene in Rosenheim dran bist. Oder würdest du vielleicht sogar sagen, dass du bereits selber Teil dieser Szene bist?
Schwieriges Thema gerade, weil die Clubszene gibt es ja jetzt so gar nicht mehr, gerade so im Moment. Gell? Aber eigentlich ist es schon so, dass wir, ich bin ja da nicht allein, ich bin ja da mit Ehrenamtlichen unterwegs, nachts in Clubs. Und wir sind da schon so ein Bestandteil davon. Gell? Also wir sind da mit einem Infostand, die Leute kommen zu uns, wir quatschen, wir mengen uns, wir machen Beratung. Wir haben ein Pflaster dabei, wenn du dir weh hast. Und das ist einfach, wir sind da nicht Außenstehende, sondern wir sind da mittendrin im Geschehen. Und das ist schon sehr, sehr cool.
Das klingt ja so ein bisschen auch, wie wenn das schon fast so eine Art wie Familie ist. Alles. Wie setzt ihr denn die zusammen? Wer gehört denn da alles noch mit dazu? Du hast gerade gesagt, deine Ehrenamtlichen. Wie ist es denn mit den Eigentümern, mit den Betreibern?
Also das Ganze nennt sich Projekt Mainzer und ist eigentlich so ein bayernweites Projekt. Und wir sind der Standort Rosenheim und ist eigentlich ein Projekt von der Caritas. Wir sind ja die Diakonie Rosenheim. Und ich habe 10, 11 Ehrenamtliche, die ich kennengelernt habe über verschiedenste Wege und die da wahnsinnig viel Bock drauf haben. Auch wenn das wahnsinnig viel anstrengend ist. Gell? Also nach so einem Echelon sind wir halt alle eine Woche krank, weil man halt immer schreit und weil es immer heiß ist und, oder es ist ein Orkan.
Oh ja, da erinnert ich mich noch, gell? Das war äußerst dramatisch.
Es war wirklich dramatisch, also es ist mir wirklich ganz schlecht gegangen, uns allen eigentlich, aber wir haben das dann doch noch hingekriegt und dann war es eigentlich das schönste Echelon, das wir gehabt haben.
Wann war denn das? Ist das noch?
Ich glaube 2016 oder so.
Ja, das kann ticken.
Und 2017 war das. Genau, da habe ich nämlich schon alles aufgebaut gehabt und habe mich gefreut auf den nächsten Tag und nachts sind wir alle so zu Hause gelegen und dann sind schon die ersten WhatsApp gekommen über schaut schlecht aus, ob unser Pavillon nur steht. Und ich bin da am nächsten Tag hingefahren und es war einfach furchtbar. Gell? Also da hat man dann noch so vereinzelt Flipflops am Boden gesehen, wo klar war, da sind welche echt richtig klaffer um ihr Leben eigentlich. Und das ist irre, wie so Rotes Kreuz und THW und die Veranstalter und die Polizei und alle, wie das alle noch hingekriegt haben. Gell? Und das ist, glaube ich, auch schon so der Punkt. Das gehört schon so ein bisschen bei uns dazu mit zur Familie. Gell? Also wir können ja nicht allein am Infostand stehen, sondern wir sind total vernetzt mit dem Roten Kreuz. Wir haben das Glück, dass Veranstalter uns gut finden. Wir brauchen ganz oft Hilfe von anderen Leuten und deswegen ist das immer so ein Geben und Nehmen, wo wir uns eigentlich alle inzwischen voll gern mengen und kennen und wir halt auch wahnsinnig viel lachen miteinander. Gell? Also wir haben schon alle Spaß bei der Arbeit und ich glaube, wenn wir das da nicht hätten, dann kann man auch die Leute gar nicht zu an Infostand, weil du musst schon was ausstrahlen und offen sein auch für Zielgruppe, damit die das ohne machen und das ist mittlerweile super.
Du bist ja in Rosenheim geboren und aufgewachsen. Ja. Also ich frage mich jetzt mal so, weil, also wir kennen uns schon ein bisschen, aber ich kenne dich als Jugendliche nicht. Gell? Also wie du denn so als Jugendliche, wie jemand, der halt diesen Job als Jugendliche denn so war?
Ja, ganz schlimm. Also das Grüße gehen raus an meine Familie. Ich bin direkt in Rosenheim aufgewachsen. So mein Kindergartenweg war über die Loretto-Wiese. Grundschule war so das jetzige Karlscheuer. Ich habe immer die ganze Zeit gelesen und Musik gehört und je älter man wird, dann bin ich halt irgendwann erst habe ich nur gelernt, Hackbrett zu spielen und war da sogar relativ gut. Und wenig später bin ich halt einfach dann auch Grufti geworden. Gell? Und das ist halt in Rosenheim in den 80er Jahren, war das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also haben auch Leute dann die Straßenseite gewechselt. Aber ich habe das einfach beibehalten und ich habe immer so mein Ding gemacht und ich habe immer einen guten Freundeskreis gehabt, einen ganz coolen. Und ich glaube schon auch, dass ich deswegen auch so bin, wie ich jetzt bin, dass ich schon auch offen bin für andere und Bock habe auch auf junge Leute und auf das, was ich mache.
Du hast ja dann deinen Schulabschluss gemacht und hast erstmal Erzieherin gelernt. Du lachst so ein bisschen. Schule nicht so dein Thema gewesen.
Also Schule gar nicht mein Thema. Und das ist eigentlich so das Bitterste an meinem Job, ist, dass jedes Mal, wenn ich in der Schule gehe, wo ich früher auch war, habe ich wirklich so kurz das Gefühl, so, oh mein Gott, ich habe gar nicht gelernt. Hoffentlich fragt mich keiner aus. Und dann denke ich mir, hey, ich frage halt aus. Ja, also ich muss gar nichts mehr, ich muss gar nicht binomische Formeln wissen und irgendwelche anderen Geschichten. Also ich habe immer noch in jede Schule, wo ich neigehe, habe ich das Gefühl, ich habe nicht nur gelernt und ich kann da schlechte Noten kriegen. Und das bleibt mir, glaube ich, immer, weil ich halt einfach furchtbar faul war. Also ich habe einfach nie lernen wollen, ich habe immer viel lieber Musik hören wollen oder lesen wollen. Und ich bin so mit Ach und Krach eigentlich immer nur durchgekommen, weil ich in Englisch immer einen Einser gehabt habe und Mathe, Physik, Chemie war nicht so meins. Und jetzt stehe ich halt jede Woche in 20 Schulklassen und durch Promille rechnen. Gell? Also das finde ich schon sehr witzig, eigentlich auch gerade ich. Aber ja, Schule war nicht so meins. Ab der Ausbildung ist alles gut gegangen, weil das hat mir halt dann auch Spaß gemacht. Gell? Das habe ich halt dann auch kennen. Da habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt und dann, finde ich, geht's an. Dann habe ich halt nur noch gute Noten gehabt.
Du hast ja dann nach deiner Ausbildung nur ein Studium hinten drauf gesetzt.
Mhm.
Vom Abschluss her bist du Diplom-Sozialpädagogin dann.
Genau.
Ich weiß, dass du ja irgendwann mal auch so diesen Traum hattest, von Rosenheim wegzugehen. Ja? Also es ist ja so, dass du irgendwann mal auch ins Ausland wolltest, nach Irland, glaube ich, genau. Warum denn eigentlich? Was hat die weggezogen?
Also mir hat weggezogen erstens schon mal, eben wie gesagt, viel Musik hören, viel irische Musik hören. Und dann bin ich da mit 17 mit meiner besten Freundin, sind wir da einfach mal in Urlaub gefahren, 6 Wochen, ohne eigentlich irgendwas. Gell? Also das hat mir gar keiner verboten oder ich weiß gar nicht, ob ich mit 17 einfach so lange in Urlaub fahren darf. Waren wir da unterwegs und dann war es, glaube ich, so um mich geschehen, wo ich gedacht habe, da will ich eigentlich leben. Das ist alles so viel lustiger und so schön und so fröhlich und die Landschaft und überhaupt. Und in meinem zweiten Urlaub habe ich sogar schon alles mitgenommen, also so diese Geburtsurkunde und so, weil man dachte, ach, vielleicht komme ich gar nicht mehr zurück. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass, das war auch nur so 80er Jahre in Irland, da war halt hohe Arbeitslosigkeit, die haben halt nicht auf mich gewartet, gell? Also da war ich halt einfach arbeitslos geworden und hätte wahrscheinlich heiraten müssen und 5 Kinder haben oder so. Und deswegen gedacht, mache ich schnell meine Ausbildung fertig und dann komme ich wieder und dann bin ich einfach hängen geblieben hier. Aber eigentlich zum Glück schon gut, dass ich noch da bin.
Ja, ich finde auch, dass du super gut bist, dass du noch da bist. Du hast ja dann nach deinem Studium sehr viel Zeit in der Jugendarbeit auch verbracht. Mhm. Was fasziniert dich denn an der Arbeit mit jungen Leuten? Das hat sich ja weiter fortgezogen dann, weil heute bist du ja auch relativ häufig mit jungen Leuten in Kontakt. Was ist denn grundsätzlich das Tolle an der Arbeit mit jungen Leuten für dich?
Ja, ich glaube schon wie vorher. Gell? Dadurch, dass ich schon auch so eine gute Jugend gehabt habe, sage ich jetzt mal, und viel erlebt habe und viel gemacht habe, fasziniert mich das halt schon so. Jeder ist halt anders. Gell? Alle jungen Leute sind unterschiedlich. Die haben viel Ideen, die machen viel. Es geht in alle Richtungen. Und das finde ich schon sehr faszinierend, dass egal, wie man trifft, keiner ist halt gleich. Gell? Also wenn ich jetzt in die Klasse 8a gehe, dann ist die Klasse 8b aber völlig anders. Also ich kann nie davon ausgehen, dass alles ist gleich und immer dasselbe, sondern das ist, glaube ich, auch das Coole an meinem Job, dass es ist eigentlich immer anders. Also ich weiß nie, was mich erwartet. Ich weiß nie, wie es ist. Und ich habe zwar schon immer das Ziel, dass wir alle Spaß haben miteinander und schon ein bisschen Wissen auch vermitteln. Aber ich glaube, das Faszinierende ist wirklich, dass es ist immer jeden Tag anders und genauso will ich das eigentlich auch haben.
Aber das erfordert ja auch von dir eine hohe Flexibilität. Also wenn du sagst, immer wenn du in Klassen reingehst, weißt du nicht, was auf dich zukommt, was dich erwartet, dann heißt es ja auch, ich kann ja nicht Programm XY einfach abspulen, sondern ich muss mich ja irgendwie drauf einstellen.
Ja, also ich glaube, so der Rahmen ist schon klar. Gell? Also ich gehe zum Beispiel, wir gehen ja auch in fünfte Klassen rein, da geht es halt so um Medien und steigert sich halt dann zum Thema Alkohol und Tabak oder illegale Substanzen. So also der Rahmen ist schon klar, aber es kommen ja immer andere Fragen. Weißt, die wollen ja immer was anderes wissen und manchmal sind die einfach so lätschert, sage ich jetzt einfach mal, und denke so, oh, es ist irgendwie, kann bitte einer mal reden mit mir, irgendwie, da stelle ich halt Fragen und es kommt nichts. Und dann musst du halt schon so ein bisschen Showmaster machen, sage ich jetzt einfach mal, damit die halt auch mitziehen. Und manchmal gehst du da rein und die sind total offen und lustig und die haben ganz viele Fragen. Und das ist natürlich so, dass wenn du jetzt zum Thema Alkohol in ein Glas gehst und die aber fragen, was ist jetzt eigentlich aber Ketamin, dann musst du das schon auch wissen. Und musst schon auch wissen, inwiefern du da, was du da besprechen möchtest, weil du willst ja keinen irgendwie auf Ideen bringen. Gell? Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich so in dem, was ich so kann, bin ich eigentlich offen für alles. Und ich freue mich immer, wenn die was fragen, wenn die irgendwas wissen wollen. Wenn die mir nur nachlaufen danach und sagen, ach, jetzt fällt mir das noch ein, da könnten sie da auch noch schnell was dazu sagen. Ich finde das total wichtig, dass die wen haben, mit denen die einfach alles fragen können. Weil ich habe immer Schweigepflicht, das kostet alles nichts. Ich bin nie entsetzt, ich bin nie, ich lache keinen aus. Und genauso, finde ich, muss man mit jungen Leuten umgehen.
Da hat sich ja brutal viel geändert. Gell? Also wenn ich so zurückdenke, wie das zu meiner Zeit war, ich kann mich noch total gut erinnern, dass bei uns am Gymnasium damals irgendwann ist ein Mann von der Polizei gekommen mit einem Koffer in der Aula tatsächlich. Also da waren alle in der Aula und der ist vorn gestanden mit seinem Koffer. Den Koffer, dann hat man da einmal vorbeigedürfen, dann hat er einem gezeigt, was da alles Gefährliches drin ist. Da hat man dann auch wirklich gelernt, wie was ausschaut.
Gut so.
Und eine der Lehrerinnen hat gesagt, oh, das riecht aber würzig. Also das war quasi so unsere Prävention damals. Das ist ja heute, also auch dank Leuten wie dir, die solche Konzepte machen, wo man wirklich irgendwie sich auseinandersetzt mit sich selber. Die Suchtberatung ist ja quasi jetzt ein Feld, in dem du schon relativ lang bist, also über 10 Jahre jetzt mittlerweile. Was war denn so deine Grundmotivation, da hinzugehen?
Ich habe lange in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, auch schon Praktikum im Energy gemacht, in der NDAV, bin dann zur Caritas gewechselt und habe da schon flexible Jugendhilfe gemacht. Das heißt, ich habe da schon Leute zu Hause besucht und einfach so betreutes Einzelwohnen gemacht. Dann bei der Diakonie Rosenheim und das habe ich, glaube ich, auch 10 Jahre gemacht und irgendwann, glaube ich, war ich das einfach durch. Gell? So der erste IKEA-Einkauf mit einem Jugendlichen ist super. Am 30. Einkauf ist eigentlich, hat sich so wiederholt. Die Themen haben sie wiederholt. Ich finde, es ist auch schwieriger geworden. So Thema Kindeswohlgefährdung, das finde ich, ist einfach ein schwieriges Thema. Und ganz viele junge Leute konsumieren halt einfach. Und das war schon immer so, das wird auch weiter so sein. Und dann habe ich gedacht, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Das baut eigentlich genau auf das, was ich eh schon kann und weiß. Und dann habe ich gedacht, muss ich mich da nochmal ein bisschen spezialisieren und das war genau die richtige Entscheidung.
Man trifft die ja wirklich fast überall, kann man jetzt schon mal so sagen. Das macht es jetzt auch für Menschen außerhalb unseres Fachs, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Was machen denn die da ganz genau? Also das ist, du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, wenn du so in so Schulklassen gehst und es gibt unterschiedliche Inhalte, die du da vermittelst, je nach Jahrgangsstufe. Das ist ja noch was, glaube ich, das wissen viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt einzuordnen. Aber jetzt nochmal ganz genau, wie ist denn das, wenn du da draußen unterwegs bist, am Happinger Ause, am Christkindlmarkt, auf dem Herbstfest, wenn es es mal wieder gibt, oder auch in die Clubs? Ist es dann so, dass du immer so einen Stand dabei hast? Ist das wie schaut so dein Arbeitsalltag eigentlich aus?
Also den Stand haben wir nur mit Mainzer und das ist halt wirklich Clubs und Festivals. Aber das mit der Wiesn, das ist eigentlich nur entstanden, weil da war bei uns in der Beratungsstelle nichts los. Und da habe ich meiner Kollegin überlegt, wo sind eigentlich alle Leute? Und dann haben wir gesagt, ach, die sind eigentlich alle auf der Wiesn. Und dann haben wir gedacht, warum sind eigentlich wir gar nicht auf der Wiesn? Und dann fragt man halt den wirtschaftlichen Verband, ob man da so ein Projekt machen darf. Und schreibt mir so ein kleines Konzept. Die haben mich auch begleitet. Also ich bin beim ersten Mal nicht allein auf der Wiesn rumgelaufen. Da war der wirtschaftliche Verband dabei und hat geschaut, ob das auch gut läuft. Und ich habe so eine Tasche und ich habe mittlerweile auch so einen Hoodie, damit man auch weiß, wer ich bin. Weil also als wildfremde Frau, sie hat man halt einfach nicht einfach Kinder und Jugendliche ansprechen, gell? Und ich laufe da einfach rum und wenn da so 3, 4 zusammenstehen, die eh gerade so unschlüssig sind, dann gehe ich da halt hin und stelle mir kurz vor. Und dann stelle ich eine Quizfrage oder zwei. Und das soll eigentlich nur so ein kurzer Input sein, damit die wissen, ah, wenn es mal brennt, dann kann ich das und das machen. Und dann darf ich dieses Jahr Glanzgeber mal aussuchen, dann bin ich schon wieder weg. Und das ist natürlich, Wiesen ist super. Da erwischst du 300-500 Leute pro Wiesen, wenn du da halt gut unterwegs bist. Und so machen wir das auch im Fasching und auch am Christkindlmarkt. Und alle sagen immer, ja, aber Moni, das ist voll blöd, wenn du da immer hingehst und sagst, die sollen ja gar nicht konsumieren. Aber das sage ich ja gar nicht. Gell? Ich gehe ja nur hier und sage, du, was machst jetzt du, wenn es deiner Freundin nicht gut geht, wenn die zu viel getrunken hat? Und dann helfe ich denen halt so ein bisschen drauf, weil manchmal wissen die halt nicht, was man da soll. Gell? Und dann glamieren wir so der kurze Input in dem Moment, wo du da bist, wo du feierst, ist, glaube ich, wichtiger, wie wenn du einfach irgendwann mal im Internet was drüber gelesen hast. Die sollen einfach in dem Moment, wo die feiern, sollen die wissen, ah ja, stimmt, wenn es mal wem schlecht geht, dann rufe ich halt meine Mama an oder rufe ich einen Notarzt an. Und es ist nicht, dass man da neigelt und stört die anderen beim Trinken oder beim Feiern, sondern es ist einfach nur so ein Austausch, so ein ganz netter. Und die sollen auch wissen, wenn sie später nochmal Fragen haben, dann sollen die mich halt anrufen. Dann können wir halt drüber reden nochmal.
Und das ist ja eigentlich das total Gute drauf, finde ich. Also das kenne ich nur aus meiner Streetworker-Zeit auch. Also wenn dann ganz, ganz viele kennen, die vielleicht im Moment gar nicht das Thema haben, die erinnern sich dann an die. Wenn die einmal wirklich in echt gesehen haben, dann rufen die auch Jahre später noch an. Gell, das passiert ja bestimmt bei dir auch, dass die Leute melden, die dann sagen, ja, du hast mal vorletztes Jahr mit mir auf der Wiesn kurz geredet, oder?
Ja, also erstens das, und wir haben ja auch so Aushänge, und ich war mal in der Schulklasse und habe so eine Frage gestellt und hat einer das exakt beantworten können und gesagt, hey, wieso hast denn du das? Ist ja total cool. Oder sagt, ja, ich war im Happinger Hause und in die Kloster hängt das Plakat und da habe ich das zufällig nebenbei gelesen und deswegen habe ich das noch gewusst. Also die Leute können dann viel Wissen sich aufbauen und die kennen ja auch später mal, wenn die sagen, ich habe jetzt selber kein Problem, aber meiner Freundin geht es nicht gut. Oder ich glaube, bei mir in der Familie trinkt, weiß ich nicht, die Mama oder Papa. Also die sollen einfach nur wissen, in der Stadt Rosenheim, es gibt Leute, da kannst du hingehen, da kannst du alles fragen und wir schauen, dass wir weiterhelfen können. Und meistens ist es gar nicht so schwierig.
Lass uns doch mal über Rosenheim als Stadt reden und auch die Umgebung. Anfang der 90er Jahre haben wir ja hier prozentual auf die Einwohnerzahl gerechnet, tatsächlich die meisten Drogentoten in ganz Deutschland gehabt. Und damals war ja Heroin so die alles bestimmende Droge. Und das hat sich auch ganz vom öffentlichen Raum abgespult. Also es war dann schon so, dass Polizei und Ordnungsamt dann wirklich sehr massiv dahinter waren, dass die also aus dem öffentlichen Blickfeld so ein Stück weit auch verschwinden. Also ich kann mich da nur erinnern an Platz- und Aufenthaltsverbote vor dem Bahnhof, am Nepomuk-Brunnen, Max-Susis-Platz und so. Also da war einiges los damals. Und ich habe ja in den letzten Jahrzehnten auch viel Kontakt gehabt mit jungen Menschen bei uns hier in der Gegend. Und ja, ich habe schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sich das Suchtverhalten von damals zu heute schon sehr verändert hat. Aber irgendwie Rosenheim doch immer noch so ein bisschen vorn dabei ist. Also, dass so ganz früh, was hier sichtbar wäre, dann irgendwo anders noch kommt. Was denkst du, woran konnte es liegen?
Du, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich so in einem Club bin, dann sprechen wir über bestimmte Substanzen. Gell? Und dann höre ich das zum ersten Mal und denke, okay, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, diese Substanz. Und dann dauert das ein bisschen und dann habe ich irgendwann das auch Schulklassen über bestimmte Substanz mich nachfragen und Monate später kommt es in der Beratung drauf. Also das Gute an meiner Arbeit ist, dass ich Trends schon relativ früh erkennen kann, weil ich halt draußen unterwegs bin. Und diese Trends verändern sich, genauso wie du sagst. Gell? Also wir haben seit 2 Jahren ein Riesenthema mit Medikamente einfach. Und das kannst du mittlerweile in jeder Statistik sehen. Mir war das aber schon so ein bisschen vorher klar, weil ich das einfach kenne, weil da Interesse aus Schulklassen war. Und ich denke, früh hat sich verändert. Ja, also jetzt in der Pandemie, weil es die Leute einfach nicht mehr so super geht, weil die halt einfach nicht mehr feiern können, weil die sie vielleicht eher betäuben müssen und gar nicht so geht es um den Spaß. Und es ist halt alles wahnsinnig einfach verfügbar und halt gar nicht teuer. Also ich weiß ja nicht, du weißt es noch ganz früher, wie wir jung waren, Drogen war irgendwie so unvorstellbar und da hat man immer gemeint, einer, der Drogen nimmt, der muss halt mordsmäßig irgendwie ausschauen und vielleicht kantert der was mit Drogen haben. Mittlerweile kriegst du eigentlich alles überall und es ist nicht wirklich da, ja. Und halt auch dank Internet natürlich. Gell? Also im Prinzip müsstest du jetzt noch nicht mal wen kennen, sondern das ist relativ easy. Und gerade deswegen finde ich auch nochmal wichtig, dass ich schon vor Ort bin, auch, weil die Leute sollen ja auch Wissen sich dann aneignen. Gell? Weil nur weil du im Internet was bestellen kannst, ist vielleicht nicht die gute Lösung, dich im Internet zu informieren. Sondern halt wirklich mit jemandem, der neutral ist und der sich vielleicht ein bisschen auskennt.
Glaubst du, dass Rosenheim wirklich trendet, weil man da ganz vorn dabei ist? Vielleicht, ich weiß nicht, damals hat es irgendwann mal geheißen, es hat auch die geografische Lage vielleicht zwischen Salzburg und München und so. Oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass hier jemand ist, der genauer hinschaut? Also ich weiß ja noch ziemlich gut, als ich damals angefangen habe, als Streetworkerin, hat es dann irgendwann nach ein paar Monaten geheißen, seit sie da sind, gibt es Probleme.
Und sagen manche über mich auch.
Ja, genau. Also das ist ja schon auch nochmal, also die Frage ist ja auch, schaut jemand hier oder nicht? Oder meinst du, das ist so eine Mischung aus dem Ganzen?
Ich glaube, es ist eine geografische Geschichte und gar nicht so Salzburg, sondern eher Richtung Tirol, glaube ich, spielt sich das ab. Und ich schaue natürlich genauer hin und ich kann da natürlich schneller eingreifen, sage ich mal, oder schneller was machen. Aber ich tue ja deswegen nicht die Statistik nach oben treiben. Gell? Und man sieht das wirklich live und hautnah. Ich war letztes Mal spazieren mit einem Kooperationspartner und gerade mir passiert es natürlich, liegen da so ganz viel Blister von Medikamenten, wo ich gedacht habe, okay, es ist wirklich hier im Park, findet das statt. Also nicht daheim im Kämmerchen, irgendwo im Stadtgebiet, sondern das ist einfach öffentlich. Gell? Leute tun das wirklich. Und dann sind wir weitergegangen und im Riedergarten genau das Gleiche. Also, aber deswegen tue ich ja nicht die Statistik hochtreiben, sondern ich sehe halt einfach, okay, es wird mir nicht nur erzählt und nicht nur Leute kommen in Beratung, sondern ich sehe, dass die Sachen ja auch rumliegen und das Thema ist einfach da.
Jetzt bist du ja eine, der nicht nur Sachen auffallen, sondern du bist ja eine, die dann relativ schnell ins Handeln geht oder sich Lösungen überlegt. Du hast eigentlich, habe da mal so ein bisschen nachgelesen, fast jedes Jahr, seitdem du in dem Bereich tätig bist, irgendwie, also ich sage das mal so ein bisschen flapsig, so Ohren rauskauen, ja, irgendein neues Konzept an den Start braucht, Dinge, die quasi, die in Rosenheim Fuß gefasst haben, auch Dinge, die über unsere Grenzen hinaus, also nach Nordrhein-Westfalen, also außerhalb von Bayern und auch Beratungen, die du auch gemacht hast in Tirol, wie ist denn das eigentlich, wenn du so viele Ideen und Ansätze hast? Ich meine, du hast ja für das HALT-Projekt zum Beispiel ja auch eben diesen Sonderpreis der Deutschen Hauptstelle Sucht gekriegt. Kann man das eigentlich allein machen? Also das eine sind ja deine Ehrenamtlichen, die du so hast. Wen brauchst du denn noch mit dazu? Also gibt's so, du hast gerade vorher gesagt, du warst mit einem Kooperationspartner unterwegs. Wer sind denn die Leute, mit denen du hier vor Ort auch kooperieren kannst?
Also ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man mich überhaupt arbeiten lässt, weil wenn ich nicht in Schulklassen darf, und das ist halt im Moment, gell, Corona, die haben halt einen Lehrplan voll, da ist es total schwierig, in der Schulklasse zum dürfen. Und deswegen, was ich brauche, ist, und das ist top im Stadtgebiet, engagierte Lehrkräfte, die sagen, ja, du darfst trotzdem kommen, weil da geht es eigentlich los. Und ich brauche immer gute Leute an Schulen und ich brauche vor allem diese Zielgruppe einfach, die da mitmacht. Gell? Ob das jetzt irgendwelche Leute sind, die am Happinger Ausi feiern oder Schulklasse. Und dann braucht es halt immer nur mal so Leute, die da im besten Fall einfach mitziehen. Gell? Und das können ein Kooperationspartner sein. Aber das Wichtigste ist halt eigentlich, dass die Diakonie Rosenheim sagt, ja Moni, mach halt. Und das ist bisher, hat das immer hingehauen. Ich bin da eigentlich los und habe gesagt zu meiner damaligen Chefin, darf ich das bitte machen? Und dann sagt die, ja, mach halt. Also das ist halt, man glaube ich, braucht schon auch Vertrauen, dass das dann auch was wert. Und man braucht dann aber auch nochmal immer neben jungen Leuten, weil für die macht man es ja. Gell? Ich mache es jetzt nicht für mich, sondern ich will ja, dass das Ding auch was bringt. Brauchst du auch immer Leute, die das dann nochmal weiter nach vorn bringen. Und wie du gesagt hast, mir ist in Rosenheim mal aufgefallen, dass wir so ein Thema mit Amphetamine haben, aber da nicht so einen guten, unser Kurs, den wir haben, der sogenannte Fred-Kurs, eher aufs Thema Cannabis ist. Und dann kommt halt irgendwo aus den östlichen Bundesländern der Input, aber wir haben hier ein Thema mit Crystal und dann sitzt man sich halt zusammen in Münster und man sagt, okay, Amphetamine ist anscheinend ein Thema, Crystal ist anscheinend ein Thema und dann entsteht da ein Bundesmodellprojekt draus und das finde ich halt, es braucht halt immer Leute, die da einen Blick drauf haben und die da Bock drauf haben und die eine hohe Fachlichkeit haben und dann wird das, also wird das immer ein Erfolg und es kommt ja auch bei die Leute immer an.
Genauso hast du ja 2016 reagiert auf das Thema junge Geflüchtete und Prävention in dem Bereich und hast da auch nochmal was geschrieben. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Du arbeitest ja auch mit einem Klientel oder ihr arbeitet auch mit einem Klientel, das ja von, sag ich mal, von der anderen Seite her auch natürlich von Polizei und von Ordnungsämtern irgendwie im Blick genommen wird. Gibt es da Zusammenarbeit? Ist das eher schwierig? Ist das, wie ist da im Moment vielleicht ein bisschen personenabhängig, kann ich mir vorstellen, wie man da auch kooperieren kann? Aber wie läuft sowas ab? Tauscht ihr euch aus?
Also ich bin ja schon unterwegs auch bundesweit und wenn ich erzähle, wie es bei uns läuft, dann sagen die immer alle so, oh, wieso haben wir das nicht? Gell? Also weil mir dadurch, also das ist ja genauso der Vorteil von Rosenheim, gell? Das ist das, was ich früher gehasst habe, weil jeder kennt jeden und jeder hat immer gewusst, ich bin Grufti. Jetzt ist das der mega Vorteil, weil jeder kennt jeden und wenn du was brauchst, dann kannst du fragen. Und ich bin ja jetzt nicht so in allem so wahnsinnig gescheit, wenn ihr eine Frage habt zu irgendeinem rechtlichen Thema, dann rufe ich halt den Jugendbeamten an. In der Polizei, weil der sagt mir das und dann verstehe ich es natürlich nicht, dann erklärt der mir das nochmal. Oder wenn ich sage, ich habe eine Idee für ein Projekt, aber ich brauche da so ein bisschen eine Absegnung vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien oder vom Ordnungsamt, dann rufe ich da an und wenn das schlau ist, dann machen wir das. Also wir haben nicht so, wie sagt man, so Animositäten. Gell? Oft ist das ja so, das kennst du vielleicht auch noch, dass eigentlich die Sozialarbeit ist eher so kritisch der Polizei gegenüber und die Polizei denkt sich, oh, die Sozialarbeit, was wollen sie schon wieder? Und das ist halt bei uns einfach gar nicht. Gell? Weil wirklich wir einen total guten Austausch haben, da tut man auch nicht irgendwie die Schweigepflicht brechen, sondern da sagt man, du, pass auf, mir ist das und das aufgefallen, was sagst jetzt du dazu und machen wir das bitte. Und also das läuft immer gut. Also ihr müsst halt auch nicht allein draußen rumlaufen, weil die Polizei und auch das Jugendamt schon angeboten haben, du, wenn dir das komisch ist, irgendwie uns am See, dann gehen wir da halt mit. Also das machen wir natürlich nicht, weil die Polizei muss ja dann trotzdem handeln, wenn was ist und ich darf ja immer nur die Gurdi sein. Aber es gibt, also das ist irre, wie das in der Stadt läuft und ich weiß, dass wir da sehr beneidet werden. Also der Jugendschutz im Stadtgebiet, das ist Wahnsinn. Und auch was Substanzen angeht, ich kann immer alles fragen und muss mich da auch nicht schämen, wenn ich was nicht weiß. Gell?
Das klingt prima. Also ich habe das ja für den Landkreis auch mitgekriegt, dass das große Problem ja da ist, dass die Polizeidienststellen untereinander ja nicht einmal einen Austausch haben. Also dass da quasi wir Fachkräfte aus dem sozialen Bereich, wir immer wieder in unterschiedlichsten Konstellationen an Gremien, die landkreisweit sind, das hat die Polizei offensichtlich nicht und das macht natürlich auch vieles ein bisschen schwieriger, ja. Wobei es da vor Ort auch mit vielen gut läuft, glaube ich, also was ich so mitgekriegt habe von Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube, da hat so dieses Stadtgebiet mit dir und mit dieser langjährig gewachsenen, ja, mit diesem Vertrauensverhältnis auch, glaube ich, das hat ja auch viel damit zum da schon einen großen Vorteil auch. Insgesamt gesehen, wenn ich mir das so anschaue, dann klingt das ja alles irgendwie nach so einer einzigen großen Erfolgsgeschichte, was du da so diese letzten 10, 11 Jahre gemacht hast. Hat es denn eigentlich nie irgendwelche Schwierigkeiten gegeben oder so Stolpersteine für dich oder irgendwas, wo du sagst, boah, echt, das hätte ich mir jetzt auch besser sparen können?
Also so die Projekte sind eigentlich alle super, gell? Aber es gibt natürlich, und das wäre in Schulklassen wahnsinnig oft eigentlich gefragt, weil jeder immer denkt, mein Job ist so schwierig oder ich sehe sehr viel Leid oder sehr viel Elend und sehr viel Kriminalität und so. Und sowas macht mich manchmal betroffen, gell? Also wenn man mit Leid zum Tor hat, die es wirklich schwierig haben. Oder wenn ich mit Leid zum Tor habe, wo ich mir denke, wieso bist du bitte vor 3 Jahren nicht schon gekommen? Also das finde ich für meine Arbeit eher schwierig, wenn es Leid einfach schlecht geht oder gerade, wie du gesagt hast, mit den jungen Geflüchteten, da mache ich halt so, weil ich halt so ich bin, gell, da mache ich halt den Kurs so ein bisschen auf Englisch und denke mir, ach, das wäre schon super. Und es wäre natürlich nicht gleich super, weil ich ganz früh einfach nicht weiß und weil manches dann einfach nicht, manche Übungen nicht funktionieren können, gell, oder so. Und wenn wir den Kurs haben so mit Jugendlichen, die in Rosenheim geboren sind, Dann läuft das ganz lustig in der Pause, aber wenn du das mit Geflüchteten machst, da ist einer am Boden gesessen und mir in der Pause dazu gesetzt und hat gesagt, ja, so, was machst denn du? Sagt er, ja. Sagt er mal so, sein Handy ist mein Papa. Sag ich, ach, der schaut aber nett aus, gell. Sagt er, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Und dann merkst du eigentlich, horm geh. Also das ist wirklich so, dass ich mir denke, okay, danke, für heute reicht es mir. Mit sowas kann ich jetzt gerade im Moment nicht so gut umgehen. Und das ist immer, wir kriegen schon Lebensgeschichten mit, die nicht super sind, aber da darf man trotzdem nicht aufgeben, gell?
Du hast ja mal gesagt, Prävention ist ein leichtes Thema und Sucht ist ein schweres. Mhm. Ist das genau das?
Ich glaube, also Sucht ist so ein schuldbehaftetes Thema noch. Ich weiß, ich habe auch mal eine Mama in Beratung gehabt und das ist mir so hängen geblieben. Die hat gesagt, Wahnsinn, gell? Jetzt bin ich aufs Land gezogen, damit mein Kind gesund aufwächst und jetzt hat es da eine Suchterkrankung und besser hätte es Krebs, weil das war jetzt einfach nicht so peinlich, gell? Und wo ich mir denke, so, okay, nein.
Oh, krasse Aussage.
Total krass, aber wenn man sich so anschaut, kann man es vielleicht ein bisschen verstehen, weil das ja oft so ist, auch wie in Schulklassen, wenn ich sage, ja, aber die sind ja alle selber schuld, gell, und die Junkies und die hätten ja nicht müssen. Das ist einfach nur sehr schuldbeladen und das finde ich ganz, ganz short und das macht es oft sehr schwer. Und mein damaliger Kollege hat das einmal gesagt, also auch der Heroinabhängige, der ist jetzt nicht auf die Welt gekommen und hat sich gedacht, wenn ich groß bin, will ich mir Heroin spritzen, sondern der hat ja auch andere Ideen gehabt. Und ich kenne viele Leute, wir arbeiten ja auch mit dem Kreuzbund zusammen, das ist so eine Selbsthilfegruppe. Und wenn du dir da mal diese Geschichten anhörst, also ich denke mir immer, in diesem Leben, das du hast oder was dir passiert ist, ich hätte das auch nicht anders lösen können. Also, und das sage ich auch jeder Schulglas, gell, wenn die so ein bisschen sagen, ja, mal süchtig und so, das ist ja irgendwie so blöd, muss ich ja nicht sein, ich konsumiere halt, aber süchtig wäre ich nicht. Und ich sage immer, es können dir Dinge im Leben passieren, die du nicht im Griff hast. Und dann konnte es sein, dass du in eine Richtung gehst oder deine Bekannten. Und deswegen musst du da einfach achtsam sein und schauen, dass du das vorher erkennst und vielleicht nochmal zu uns kommst und dann reden wir nochmal drüber.
Also das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es kann relativ schnell irgendwie blöd laufen. Mhm. Also ich glaube, also wenn ich so vorher schon gesagt, also das war ja wirklich eine Hochphase von vielen, wo wir aufgewachsen sind damals auch. Und ich habe damals einfach Glück gehabt. Also ich habe Glück gehabt und zwar nicht schön, aber ich war 14 und da hat die Mutter eines Freundes von mir den am Bett festbunden, weil der auf irgendwas hängen geblieben ist und die wollten den nicht nach Gabersee aus dieser Peinlichkeitsgeschichte raus damals. Und wenn du das mal gesehen hast, sowas, also ich hätte niemals irgendwas geschluckt, wo man nicht weiß, was das ist. Also das ist so, das waren ja so Schockmomente damals auch. Und ich glaube auch, ja, dieses, also raus aus dieser Schuldfrage ist mit Sicherheit was man danach ein bisschen vermitteln muss. Man ist gut als Erkrankung.
Ja, das genau, das ist ja so Erkrankung und nicht, du bist der Depp und nimmst irgendwas, gell? Aber schwierig.
Aber die Frage ist halt tatsächlich auch, mit was für einer Haltung begegnest du jetzt deiner Zielgruppe auch? Also was ist das? Du hast ja gesagt, du möchtest ganz viel informieren. Du bist nicht diejenige, die jetzt sagt, na, um Gottes Willen, du hast das gar nicht oder so. Also was ist denn so diese Message, wenn du mit jungen Leuten redest oder mit deiner Zielgruppe redest?
Also ich habe halt immer so einen akzeptierenden Ansatz, gell? Weil ich denke mir, ich war ja auch mal jung und ich habe ja auch irgendwie, es war auch nicht immer alles super, was ich wahrscheinlich gemacht habe. Ich habe nicht so ausgeschaut, wie alle anderen ausgeschaut haben. Ich habe vielleicht andere Musik gehört wie andere und ich mag einfach offen sein. Und ich mag das erstmal verstehen, was da los ist und ich akzeptiere das halt. Das heißt, wenn du zu mir in die Beratung kommst, weil vielleicht das Amtsgericht Rosenheim dich schickt, dann ist mir völlig klar, du hast natürlich super gar keinen Bock, dass du zu mir kommst. Gell? Weil die ziehen natürlich ein Lädchen und die sagen, ja, jetzt muss ich halt da sein, aber keinen Bock. Und dann will ich aber trotzdem wissen, hey, was hörst du für Musik, was machst du so im Leben, was hast du für Hobbys? Und ich mag rausfinden, wie konsumierst du und was konsumierst du? Und ich mag ja dann nicht sagen, ja, aber wieso machst du das und tu das halt nicht und das ist alles voll schädlich und rechtlich und gesundheitlich und soziale Aspekte, das ist alles ganz furchtbar, sondern ich gebe halt nur einfach so Basiswissen mit und wir machen das ja oft auch in der Gruppe, dass Jugendliche sich untereinander austauschen können, weil die ja viel voneinander lernen. Weißt, wenn ich sage, hey, da kannst du deinen Führerschein verlieren, dann denkt sie halt vielleicht jemand, ja, die alte Frau ist mir wurscht, was die sagt, gell? Aber wenn halt da andere drin sind und sagt, ich habe jetzt gerade meinen Führerschein verloren wegen Trunkenheitsfahrt oder so, dann klingt das nochmal anders. Und ich werde nie irgendjemanden aufdrucken, das darfst du nicht machen, sondern ich werde immer sagen, du musst selber wissen, was du machst. Und wenn du das machst, dann soll dir aber klar sein, das und das und das kann dir auch passieren. Also ich bin immer sehr offen und akzeptierend, weil ich bin nicht die eine Mama und ich bin nicht die Polizei, sondern die müssen selber entscheiden, wie die weitermachen wollen im Leben.
Ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass sich so die Konsummotivation und auch das Verhalten in die letzten Jahre verändert hat. Du hast vorher auch schon mal so angedeutet, dass auch die Pandemie noch mal was gemacht hat. Also das ist jetzt kein Geheimnis, weil das hat man ja auch überall gelesen, dass der Alkoholverkauf wahnsinnig in die Höhe geschnellt ist. Welche Auswirkungen hast du denn bei deiner Zielgruppe fest? Oder hast du überhaupt einen Zugriff gehabt? Hast du überhaupt irgendwas mitgekriegt? Oder was kriegst du jetzt mit, jetzt wo man die Leute wieder ein bisschen mehr zu Gesicht kriegt?
Also ganz am Anfang meinte ich, also sehr schnell zugesperrt bei uns die Beratungsstelle, schon im März letztes Jahr, weil wir einfach da noch kein Hygienekonzept gehabt haben und das einfach keiner noch nicht gehabt hat. Gell? Wir waren aber immer telefonisch erreichbar. Wir haben telefoniert mit Leuten und da, glaube ich, war das aber noch so, dass ich nicht hinausgehen darf. Da hat es ja diese Kontaktbeschränkungen gegeben. Und ich habe aber relativ zügig dann mit dem Jugendamt auch und mit dem Ordnungsamt mir abgesprochen, dass das halt schwierig ist, wenn ich halt nur daheim bin, weil ich kann schon Konzepte schreiben, aber ich müsste halt einmal hinaus. Und ich habe so eine Genehmigung einfach gekriegt, dass ich schon hinaus darf. Also natürlich mit Abstand und Maske und so. Und ich habe dann trotzdem einfach geratscht mit Leuten und habe dann einfach wie wir wieder aufgehört haben, in diesen Fred-Kursen mitgekriegt, dass junge Leute, die halt gesagt haben, ja, ab und zu am Wochenende zum Feiern dringe ich mal, dass die sagen, ja, aber jetzt ist halt so Homeschooling, gell, mir muss ich eh die Kamera nicht anhaben und dann mache ich mir halt die erste halbe auf. Und das ist ein völlig neues Phänomen, das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Also das Leid einfach unter der Woche in der Früh schon dringen und das Leid, die ab und zu gesagt haben, ja, abends mal am Wochenende kann ich schon mal was rauchen, dass sie sagen, ja, bei mir ist es so langweilig und mir ist es einfach auch furchtbar und ich darf ja auch keinen treffen, dass sie dann halt einfach auch mehr konsumieren. Und was sie verändert hat, ist, wie gesagt, so die Substanzen. Im Moment haben wir wirklich Thema Medikamente.
Zu was für einer Zielsetzung?
Es geht ums Betäuben. Also,
wie gesagt, also gar nicht um Party machen oder
die
so.
Die kennen ja gar nicht Party machen und wenn dann heimlich. Aber ich habe das lange nicht verstanden, so muss ich ehrlich gestehen, weil ich dachte, wieso nimmt man so Schmerzstiller und wieso nimmt man so komische Medikamente, die eigentlich gar keinen Spaß nicht machen. Bis ich dachte, da geht es schon um Schmerzen und Weltschmerz oder Angst ist ja auch ein Schmerz. Gell? Und das wird mittlerweile, also dann habe ich es endlich verstanden und jetzt formulieren die das auch so, dass die sagen, du pass auf, das ist einfach furchtbar. Also mich strengt das um, mir macht das Sorge. Ich bin total lang daheim geblieben. Ich habe mich wirklich an alles gehalten, weil ihr habt gesagt, man muss so die Alten schützen und jetzt bin ich immer daheim geguckt und sind die Alten geschützt und geimpft. Gell? Und ich habe immer noch nicht feiern dürfen und wenn ich feiern geben, muss ich halt, ist irgendwie immer noch so ein bisschen eine heimliche Geschichte und die haben natürlich Zukunftsängste. Also wenn du jetzt mal, also ich bin ja auch so faul gewesen, gell? Hätte ich bitte Distanzunterricht gehabt, ich hätte halt auch nicht gelernt. Also ich konnte es total verstehen, gell? Dass die daheim sitzen und irgendwie, ja, ist halt nichts. Die haben Zukunftsängste und die haben Sorgen und die müssen sie betäuben. Und das ist, finde ich, total traurig, aber es ist halt jetzt einfach so. Und das hat sie verändert. Die Substanzen haben sie verändert. Die Konsummotive haben sich verändert und was für mich das Schwierigste ist, ist, dass wie ich meine Arbeit angefangen habe, wir reden ja immer über, was machst du, wenn es wem schlecht geht, dann haben die am Anfang gesagt, haha, lustig, dann mache ich halt ein Foto. Dann haben wir jahrelang einfach immer weiter an diesem Thema geblieben und dann, eigentlich ist das Übergang in, dann muss ich wen anrufen, dann muss ich stabile Seitenlage machen, dann muss ich einen Notarzt holen, ich darf den nicht allein lassen. Und jetzt in dem Sommer war ich wieder in Schulklassen und das hat mich schon entsetzt, weil die gesagt haben, ja, also es ist ja irgendwie Corona und mir darf man gar nicht so früh sein und außerdem bin ich 15 und ich darf keinen Alkohol trinken. Also ich glaube, ich rufe besser Korn an. Und das ist so erstmals für mich eine Trendwende, dass die sagen, jetzt ist es so kritisch, ich will überhaupt keinen Stress nicht haben, ich rufe besser Korn. Und das, oder mir ist total wichtig, dass alle gut heimkommen immer, gell? Weil letztes Mal in der Klasse, wie gesagt, ja, dann ist so, seid ihr so am See und wir kommen ja dann heim. Und dann sagen die, ja, also ich da dann so den Waldweg gehe und ich da so am Damm entlang gehe. Und unser dritte Freundin kann ja dann so auf der Hauptstraße gehen, weil wenn irgendwas da jetzt die Polizei fahren da, dann haben die uns halt nicht alle drei auf einmal. Und das finde ich schon shocking, weil die Polizei ist ja nicht so. Also wir sind ja wirklich im Austausch. Die Polizei ist ja eher, und da haben wir auch einen in der Glas gehabt, der gesagt hat, wir haben einen Notfall gehabt. Wir haben einen Notarzt gerufen und es war zufällig auch die Polizei. Und der Polizist hat uns gelobt, dass wir so gut reagiert haben. Und das finde ich schon, dass Leute so diese normalen Strategien, die du und ich halt hätten, wenn es einem schlecht geht, rufe ich halt einen Notarzt, weil ich bin ja irgendwie kein Arzt. Das ist gerade so ein bisschen verloren gegangen. Und ich hoffe, naja, das kommt wieder, gell?
Das hoffe ich auch, aber das waren natürlich schwere Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch mit der Polizei. Und ich glaube, man muss da schon nochmal unterscheiden, welche Polizei war denn wo unterwegs, auch zu Pandemiezeiten, um zu kontrollieren. Gell? Also das waren ja in der Regel wahrscheinlich die, mit denen man da so oft eher zusammengerauscht ist, nicht jetzt die direkt aus Rosenheim waren, sondern eher einfach Einsatzzüge, die von woanders hergekommen sind. Aber ich glaube schon, dass das auch was gemacht hat. Also ich konnte es schon auch nachvollziehen, ja, dass man so denkt. Ja.
Total auch. Aber also, wir sagen ja immer wieder, wenn was ist, bitte 112 anrufen. Und es kommt ja gar nicht automatisch die Polizei dazu. Also, aber wie gesagt, es hat sich verändert. Und ich finde, ganz viele Leute machen einen super Job. Und es ist sogar mir passiert, dass ich im Happinger aussehe. Ich schaue jetzt wirklich nicht aus wie ein Polizist. Das kannst du bitte bestätigen. Dass sie wirklich sagen, ja, was sind sie von der Polizei? Also, also ich kann ja nicht einmal laufen. Also du meinst jetzt nicht wirklich, dass ich ein Polizist bin. Schau, wie ich ausschaue und schau, was ich auch habe. Also ich bin jetzt kein Polizist. Also die sind halt grundsätzlich sehr skeptisch gewesen am Anfang auch mir gegenüber in diesem Jahr, bis die halt gecheckt haben, ich bin halt schon eigentlich nett und ich habe ja auch Kondome dabei und ich habe ja auch Sonnencreme dabei und ich bin ganz gewiss nicht die Polizei.
Wenn man jetzt nun mal so, ja, schon mal so auf dieser Polizeiebene bleibt und auf der Strafverfolgungsebene, es ist ja so, dass die Legalisierung von Cannabis ja immer wieder ganz laut gefordert wird. Wie ist denn das jetzt im Moment zum Beispiel? Also jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt noch mal 18 und ich darf jetzt erwischt werden mit einer geringen Menge. Mhm. Was darf mir jetzt passieren in Rosenheim?
Hast du Glück, dass du in Rosenheim wohnst? Es ist halt so, du bist halt, wenn du unter 21 bist und wirklich eine geringe Menge dabei gehabt hast und vorher immer brav warst, gell, also nicht zum fünften Mal erwischt wirst, sondern zum ersten Mal, dann kriegst du Post vom Jugendamt und die Polizei sagt dir, liebe Lola, tu doch bitte die Moni over von, mach da dann Fredkurs. Und wenn du das machst, dann stellen wir das Strafverfahren wieder ein, weil das die Staatsanwaltschaft dann einfach machen kann. Gell? Also das bringt ja nichts, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5.000 Euro Strafe zahlen musst oder irgendwie im Tierheim arbeitest, das macht ja jetzt dein Konsum nicht anders. Und deswegen ist es bei uns so, dass man da, wenn man mag, ist ja, sagen wir mal, halb freiwillig, wenn du willst, besuchst du einen Kurs mit mir, dann setzen wir uns auseinander über, was ist das Gute an Substanzen und was ist das Schlechte. Und wenn du das machst, ist dein Strafverfahren eingestellt. Und wenn du es aber nicht machst, ist auch okay, aber dann wirst du halt wahrscheinlich ins Amtsgericht gehen und dann
Sozialstunden oder irgendwas.
Genau, oder halt trotzdem zu mir kommen. Weil das ist ja, also man konnte und dann müssen.
Man also kommt nicht an dir vorbei.
Eigentlich nicht, aber man kann den Weg halt abkürzen und da hat natürlich keiner Bock drauf. Ist ja logisch, weil sie sagen, wir müssen einen blöden Kurs machen hier, ja, gar keinen Bock, hab viel was Besseres zum Tor. Und das verstehe ich auch, aber deswegen ist halt mein Ansatz auch, dass dieser Kurs schon auch Spaß machen soll und gut sein soll. Und auch in diesem Kurs sitze ich ja nicht drin und sage, du sollst keine Drogen nehmen, sondern ich sage, wenn du das weitermachen möchtest, dann musst du aber Folgendes beachten. Weil beim zweiten Mal, wenn du erwischt wirst, dann machst du halt nicht deinen Führerschein. Also das ist halt dann einfach so. Und dann kommst du halt auch nicht nochmal zu mir und machst den gleichen Kurs nochmal, sondern dann gehst du ins Gericht und dann wirst du wahrscheinlich ein Drogenscreening machen müssen. Und da hast du keinen Bock drauf. Also wenn es immer heißt, man wird so schlimm verfolgt und so, das ist schon klar, wir haben viel Polizei und natürlich schaut die drauf, weil das Gesetz ist jetzt einfach so, wie es ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass du so gleich in den Knast kommst, wie die alle immer denken, gell? Sondern es gibt schon Möglichkeiten, das Strafverfahren auch selber zu beeinflussen. Und das finde ich eigentlich schon cool.
Wie ist denn das jetzt? Also jetzt mal, wir spinnen jetzt das mal weiter. Also ich bin erwischt worden, dann kriege ich diesen Brief, dann heißt es ja, mach einen Termin aus, dann mache ich diesen Termin bei dir aus und mache diesen Fred-Kurs. Jetzt bin ich schon 18 und habe aber noch nicht meinen Führerschein angefangen zum Beispiel. Kann ich da Schwierigkeiten kriegen, dass ich meinen Führerschein vielleicht gar nicht machen darf?
Es geht immer an Meldung. Also das finde alle 14, der sagt, mir doch wurscht, aber ich habe gar keinen Führerschein. Und ich sage, die schlechte Nachricht ist, es gibt immer Meldungen an die Führerscheinstelle und die Führerscheinstelle entscheidet dann. Und die können ein Gespräch mit dir machen, vielleicht sagen die, ja Lola, das passt. Oder vielleicht musst du ein fachärztliches Gutachten machen, was leider nicht so billig ist. Da musst du einen Drogentest machen, vielleicht passt es dann. Aber im schlimmsten Fall musst du tatsächlich ein MPU machen und machst halt erstmal nicht deinen Führerschein. Oder wenn du ihn schon hättest, gibst du ihn halt wieder her.
Und tatsächlich auch wirklich für die Jüngeren. Gell? Also das habe ich damals echt gelernt über meine Klienten, dass Leute, die mit 15, 16 mal eine schwere Schlägerei gehabt haben, mit 18 einen Führerschein machen wollten und dann festgestellt haben, ah, nein, ich darf gar nicht. Ja, ich muss erst schauen, ob ich charakterlich geeignet bin, ein Fahrzeug zu führen. Also das, glaube ich, ist auch was, was junge Leute oft nicht so wissen, dass das wirklich auch Konsequenzen haben kann, die man jetzt im Moment, die man gar nicht mitkriegt. Weil du, mir wird ja nicht gesagt, jetzt haben wir das an die Führerscheinstelle gemeldet, erst einmal, oder?
Also das kriegst du eigentlich nicht mit, aber ich glaube so, man, oder ich habe das ja früher auch gemacht, ich habe gedacht, man muss halt wirklich mit Drogen erwischt worden sein im Steuer, damit du Ärger mit der Führerscheinstelle kriegst. Und so ist es halt nicht, weil du kannst ja auch, wenn es Noblader läuft, tust du halt lustig im Klassenchat oder mit deinem befreundeten Spätzle irgendwie im Chat irgendwas schreiben und wenn da natürlich der Chat von deinem Freund gelesen wird, kannst du davon ausgehen, dass dein Handy auch irgendwann angeschaut wird, vielleicht von der Polizei. Und es langen ja auch schon Chatverläufe, dass du wirklich zu mir kommen darfst. Also man muss jetzt nicht erwischt werden mit, wie die ganz jungen Klassen immer mal, wenn ich dann aber ein Kilo Heroin dabei habe, das ist nicht der Punkt, sondern das langt, wenn du einen Chatverlauf hast, wo du schreibst, kannst du helfen und der andere schreibt, für wie viel. Oder wenn du ganz gescheit bist, so diese Emojis rumschickst, gell? So dieses Ahornblatt, die Polizei weiß schon, wie du das meinst. Oder dieser Läufer, der steht halt für Speed. Also da geht es jetzt nicht darum, wohin wir miteinander joggen gehen, sondern da geht es darum, hast du ein bisschen Speed für mich und das reicht. Kannst du Ärger kriegen.
Die Befürworter von Legalisierung von Cannabis argumentieren ja häufig damit, dass Alkohol ja viel schlimmer ist als jetzt Cannabis. Da gibt es ja auch Studien drüber. Mhm. Kannst du mir da so ein bisschen was sagen dazu?
Also ich finde das ja so um Substanzen, wenn es geht. Wie gesagt, in jeder Schulklasse alle sagen, aber Heroin ist so furchtbar. Ist bestimmt die schlimmste Droge. Oder gibt es irgendeine Droge, die noch viel schwieriger ist wie Heroin? Und ich sage immer ja, weil die meisten Leute in Deutschland und die meisten Schäden bei uns kommt halt durch Alkohol, gell? Also die wirtschaftlichen Schäden, die gesundheitlichen. Und man darf nicht vergessen, dieses Umfeld. Und da gibt es eine Studie von David Nutt, die ist, kommt jetzt hinein, aber erst raus. Und die sagt halt, dass Alkohol mit Abstand die meisten Schäden anrichtet. Also weil wenn du alkoholkrank bist, dann geht es vielleicht auch deiner Ehefrau nicht gut, deine Kinder nicht gut, dann geht es in der Arbeit nicht gut, dann geht es deiner Gesundheit nicht gut. Und das hat der so zusammengerechnet und da ist Alkohol mit über 70 ganz weit vorn und Heroin ist Platz 2 mit 55. Also ich glaube, wir müssen halt schauen, dass man so ein bisschen relativiert. Gell? Mir ist schon klar, Alkohol kann man über einen Kaffee, gibt es ein Jugendschutzgesetz, aber im Prinzip kann ich das genießen, ab und zu mal einmal in der Woche was trinken oder halt gar nichts trinken oder halt mich wegschießen mit Alkohol. Und das kannst du natürlich mit allen Substanzen, ob die erlaubt sind oder nicht. Das macht gesundheitlich keinen Unterschied.
Naja, aber mit Alkohol ist ja schon nochmal was anderes, weil es ja auch irgendwie, also gerade jetzt bei uns hier schon auch mit dazugehört. Genau. Also es gehört ja zum gesellschaftlichen Leben mit dazu.
Sagen alle mir, die sagen, aber Alkohol hier Bayern, Grundnahrungsmittel.
Genau.
Und kein Bier vor vier. Gibt es ja auch diese Uhr, hängt ein, habe ich einmal in der Schule gesagt, bin ich Abbrocher natürlich. Gell? Also, aber das ist genau das, was ich meine. Nur weil Alkohol legal ist, ist es deswegen nicht super. Und deswegen, ich tue auch nicht, mir ist wurscht, welche Substanz jemand nimmt, weil dieser Status, ob das legal ist oder illegal, das sagt eigentlich nichts aus, weil du musst immer aufpassen. Was du kannst an einer Alkoholvergiftung, kannst dir genauso schlecht gehen und Es kann dir auch genauso schlecht gehen, wenn du gestrecktes Gras, wo synthetische Cannabinoide drin sind, die einfach nicht gut sind, kannst du Panikattacken kriegen und kommst du auch in die Klinik. Also Blätlaufer kann ja alles und deswegen muss man das auch schon alles irgendwie im Blick haben, finde ich. Und nicht nur immer sagen, aber Cannabis ist furchtbar und das ist so eine Einstiegsdroge, das stimmt so nicht. Weil, wie gesagt, die meisten Schäden haben wir eigentlich durch Alkohol und die meisten Leute, die in die Fachambulanz in Beratung kommen, konsumieren Alkohol und nicht, weiß ich nicht Cannabis und auch nicht Heroin. Also muss man schon so in Relation setzen.
Ist es so, dass es da von den Leuten, die da zu euch kommen, vom Alter her Unterschiede gibt zum Konsumverhalten?
Mhm. Ja. Also wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die mit Substituierten arbeiten und wir haben Orientierungsgruppen, wo du mit allen Themen hinkommen kannst, ob du jetzt Alkohol konsumierst oder Cannabis oder Ecstasy oder wie auch immer. Ich bin ja nur für die jungen Leute und der Großteil kommt natürlich wegen Cannabis, weil es da irgendwelche Auffälligkeiten gegeben hat. Die trinken aber natürlich trotzdem auch Alkohol, auch wenn die da jetzt nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Ganz früh mittlerweile nehmen auch Ecstasy. Also es ist nicht mehr so wie früher, vor 10 Jahren, wo die gesagt haben, Alkohol ist super, was anderes darf ich nie nehmen. Oder die sagen, Chemie ist furchtbar und ich kiff aber nur, weil das ist ja pflanzlich. Also die haben wir gar nicht mehr. Also ich kenne eigentlich nur noch junge Leute, die einfach Mischkonsum betreiben und die halt manchmal was trinken und manchmal was rauchen und vielleicht ab und zu mal eine Nase Pepzian oder so. Also das ist... Das kann man nicht mehr so trennen. Und junge Leute konsumieren natürlich. Man muss aber auch sagen, dass ein Großteil der Leute einfach unauffällig konsumiert. Also die meisten Leute haben wirklich einen risikoarmen Konsum und die haben keine Suchterkrankung. Also man kann schon konsumieren, ohne dass man krank wird dabei. Muss man halt wissen, wie es geht und man muss gut aufpassen und reflektiert sein.
Wobei, was mich so ein bisschen erschreckt hat, also es war nur ein Gespräch, das ich noch vor der Pandemie geführt habe mit einem jungen Mädchen, die war 15 zum damaligen Zeitpunkt und die hat mir halt erzählt, naja, je nachdem, was sie halt bewirken möchte, konsumiert sie. Mhm. Also wenn ich irgendwie runterkommen möchte, weil daheim ist gerade stressig, dann kiffe ich halt und wenn ich aber Party machen gehe, dann schlucke ich irgendwelche Pillen, wenn ich irgendwie mich mal richtig toll fühlen möchte, dann konsumiere ich halt Pep oder Kokain und so. Also, dass das tatsächlich nimmer typabhängig, sondern so zielgerichtet genau. Und so situationsabhängig ist. Konntest du das auch so bestätigen? Ist das jetzt
ja. Und da, glaube ich, kommt das auch mit der Pandemie her, dass ich habe weniger mit Amphetamine zum Tor, sondern halt mehr mit Medikamente, weil es geht nicht mehr ums Feiern als Ziel, sondern es geht um Betäubung als Ziel. Und wir haben ganz früh, die natürlich, also vor Pandemiezeiten, ich denke, das wird danach vielleicht auch wieder so sein, dass wenn du fortgehst am Wochenende und Amphetamine nimmst oder Amphetamin-ähnliche Substanzen, dass du dann zum Runterkommen vielleicht was rauchst oder so. Also das war vorher so, das wird nachher so sein. Es geht ja immer um das Ziel. Also du willst ja nicht müde auf irgendeiner Party sitzen, sondern du willst ja, wenn, dann auch tanzen und feiern und gibt es ja durchaus Substanzen, die das dann unterstützen können, sage ich jetzt mal. Aber man muss halt wissen, wie es geht, weil sonst geht es halt schief und sonst ist es schwierig.
Stimmt so der Eindruck, dass das Klientel auch immer jünger wird?
Ja.
Dass die viel früher einsteigen? Ja. Mir hat das total überrascht, also vorletztes Jahr noch auf so einem Jugendbeteiligungsformat haben Jugendliche gesagt, sie wünschen sich, dass früher mit Suchtprävention angefangen wird, also schon in den Grundschulen schon, also haben die damals gefordert und haben gesagt, das war vielleicht sinnvoll, weil die so jung sind, die anfangen.
Also was wir immer machen in der Beratung und auch mit jungen Leuten, wir dann immer so ein Konsumdiagramm erstellen, wo ihr dann fragt, wann hast du das erste Mal was getrunken, das erste Mal Zigarette geraucht und so. Und das ist so... Ich kann ja nicht so gut moin, gell? Aber das fängt halt mit 12 an, weil vorher, und das DIN A4-Blatt ist auch nicht so groß, und das hört halt mit 21 auf, und die sagen, ja, aber Moni, wieso fängt das mit 12 an? Weil ich habe halt schon mit 11 das erste Mal was geraucht. Oder schon mit 10 das erste Mal, also jetzt abgesehen von dem Bier, wo man mal da nippt, auf dem Herbstfest oder so, fürs Familienfoto. Also das Sahne sind gut verfügbar und es wird viel eher angefangen. Und wir haben natürlich leider eine Beratung später, wenn die dann schon älter sind, da fragen wir das natürlich auch ab. Und es gibt schon Leute, die sagen, ich habe mit 11 regelmäßiges Kiffen angefangen. Und ich habe sogar junge Leute in Beratung mittlerweile, die noch Cannabis angefangen haben vor Alkohol. Also das ist auch relativ ungewöhnlich, gell? Weil es geht halt einfach um Konsum und das hat sich verändert. Und die Leute werden jünger, also 12-Jährige in Beratung.
Also du darfst auch sagen, du darfst diese Einschätzung erteilen von den Jugendlichen, die damals mit uns geredet haben, zu sagen, man soll ja tatsächlich schon ein bisschen früher anfangen, noch um aufzuklären, zu informieren. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit 10, 11 oder 12 Alkohol konsumiere zum Beispiel, also von den körperlichen Auswirkungen her, als ob ich das mit 16 oder 18 oder mit 20 mache.
Ja, also mir gehen ab die 5. Klassen bin ich in Schulen und ich frage ja immer alles ab. So. Also deswegen machen wir das auch ohne Lehrer. Immer so, ey, und wer von euch hat schon ein Handy und wer macht dies und was ist da die App und so. Wir machen ja auch früh Medienkompetenz. Und so ab der 7. Frage ich schon auch ab, wie schaut es aus mit Substanzen? Wer hat schon mal eine Zigarette geraucht oder mal an der Shisha gezogen? Und da fängt es eigentlich an. Also so ab der 7. Klasse geht es um, dass die so ein bisschen eine Idee von Tabak haben. 8. Klasse ist ganz massiv einfach schon Thema Alkohol, obwohl das in der 7. noch nicht, weil ich glaube, viel tut sie zwischen 7. und 8. Klasse einfach. Und so Ende der 8., wenn ich frage, wer hat von euch vielleicht schon mal was konsumiert, was jetzt nicht so erlaubt ist, dann melden sie da auch immer schon 3, 4. Also weil wir machen das, wie gesagt, ohne Lehrer und die können ja offen sprechen und die können sich ja einfach auch melden und die reagieren dann auch nicht blöd. Aber deswegen so alle Angebote für Schulklassen habe ich da drauf abgestimmt. Und manchmal gibt es Lehrer, die sagen, sie müssen unbedingt in die 7. Klasse kommen und über Cannabis reden. Und wenn ich dann da hingehe, dann kennen sie gar keiner aus und will da auch gar nichts drüber wissen. Weil eigentlich sagen die, ist voll blöd, also total doof. Dann reden wir halt über was anderes, gell? Also wie gesagt, das ist von Schulklasse zu Schulklasse wirklich unterschiedlich. Aber es macht natürlich Sinn, auch schon in Grundschulen zu gehen, aber halt auch mit dem Thema Medien. Also ab der 5. Klasse haben die extrem Stress mit Kettenbriefe. Das glaube ich ja gar nicht mehr, gell? Aber was die für einen Stress haben, weil da so ein Gruselkettenbrief immer noch kommt, obwohl das Eltern eigentlich auch schon wissen müssen, wie man da reagiert. Die können ja nicht damit umgehen, so 5-Klassler. Oder auch mit so einer WhatsApp-Gruppe. Eigentlich darfst du in der 5. Klasse noch gar nicht WhatsApp, aber
das wissen ja ganz wenig.
Genau, das wissen ganz wenig.
In dem Alter noch gar nicht. Ja.
Nee, aber die klicken halt, bist du schon 16, dann machen die halt ja. Und einmal habe ich in der Schulklasse hat einer gesagt, das ist einfach Irrsinn. Ich bin einmal nur duschen gewesen und bin raus und dann habe ich 500 Nachrichten gehabt, weil die schicken halt nicht so, hallo Lola, wie geht's dir? Sondern die schicken halt, L-O. Und bis halt so der ganze Satz fertig ist und das macht halt die ganze Klasse, wo die, da drast ja durch. Also, und da müsste man eigentlich wirklich in der 4. Klasse tatsächlich anfangen, damit die einfach einen stressfreieren Umgang haben mit Medien.
Weil es ja so weit dazugehört mittlerweile, dass diese Möglichkeit zu sagen, ich schalte das Ding einfach mal aus, glaube ich gar nicht mehr so sehr im Kopf ist, oder?
Also manche haben das noch, gell, aber das sind dann schon eher so, die werden dann halt angeschaut in der Klasse, die sagen, ja, du bist ja irgendwie komisch, weil ich habe dir geschrieben und da ist der blaue Haken gar nicht angegangen, was ist da los mit dir? Und ich sage immer, bitte schalte das einmal aus. Und es gibt Zeiten, da ist ein Handy super wichtig. Und es gibt Zeiten, da sollst du das halt einfach nicht haben. Und das Argument von wirklich 5. Klassen ist, aber wenn ich mal entführt werde, ist es ganz wichtig, dass mein Handy auch ist. Wo ich sage, ja, aber so oft wird halt keiner entführt. Also du musst halt einfach, du hast es ja dann dabei, aber trotzdem kannst du es mal aushaben. Und du kannst auch mal, weiß ich nicht, deine Freundinnen treffen, ohne dass du das Handy ständig anhast.
Jetzt nochmal auf die Beratungstätigkeit zurück. Kannst du sagen, ist es mehr so bei den jungen Leuten, also ich sage jetzt mal bei denen unter 18, dass die selber kommen oder dass Freunde die fragen? Oder so jemand, der sagt, die machen wir Sorgen?
Es ist unterschiedlich. Wir haben so Phasen, da habe ich glaube ich so 25% Leute, die einfach, wo die Eltern kommen und sagen, ich mache mir Sorgen um mein Kind. Und dann kommt es in Beratung und das ist ja als keine Auflage von irgendwas. Und wir haben das oft, dass die auch, und das finde ich eigentlich das Berührendste, ich habe sogar einmal eine Oma gehabt, die kennen wir, ist für ihren Enkel, gell? Also da flippst du aus, das ist ja total schön. Aber wir haben das schon oft, dass vor allem, glaube ich, eher so Mädels machen das irgendwie, dass die oft zu zweit oder zu dritt auch schon mal gekommen sind und gesagt haben, ja, aber bei uns ist eine in der Klasse und die isst immer nichts. Und jetzt haben wir uns überlegt, weil Moni, wie findest du das? Jetzt da, dass ich am Montag Pizza essen gehe und am Dienstag geht die andere Kaffee trinken mit der und am Mittwoch, also so, dann werden die sich halt so Lösungen überlegen, wie man so dieses essgestörte Mädchen zum Essen bringen kann. Und das finde ich total rührend. Ist natürlich völlig falsch, weil Pizza essen bringt nichts. Aber ich finde das total süß, dass die wirklich denken, okay, wir haben hier ein Thema und jetzt fragen wir jemanden, ob der den Plan eigentlich auch gut findet. Und das finde ich total cool, weil ehrlich gesagt, ich hätte es auch nicht gewusst früher. Wir haben auch eine Freundin von mir, hat auch eine Essstörung gehabt bei uns in der Schule. Wir haben uns auch gedacht, das ist aber komisch, wieso wird die so dünn? Wahrscheinlich hätten wir auch gemeint, wir müssen Pizza essen gern mit der. Also das weißt du ja nicht. Und das, ich finde es super, wenn Leute, oder die müssen ja nicht kennen, kannst du ja auch anrufen oder auf Instagram schreiben oder so. Einfach mal, ist das ein guter Plan, den ich da habe? Und dann können wir ja darüber reden, dass die Idee ist vielleicht gut, aber man kann es schon ausbauen.
Wir haben jetzt vorher auch nochmal über Legalisierung geredet. Was würdest du dir wünschen in dem Zusammenhang, wie so eine Diskussion geführt wird? Also die ist ja sehr, ja, sehr verhärtet, wie das gerade im Moment ausschaut. Was war denn da so dein Ansatzpunkt oder dein Wunsch für diese Diskussion?
Ich glaube, das ist so, wie ich es immer gern hätte, gell? Aber das ist so, es ist halt jetzt auch kurz vor den Wahlen, denke ich. Jetzt wird das halt, glaube ich, immer nochmal härter. Ich denke, es gibt ganz viele Fakten und es gibt ganz viele Studien und Zahlen. Und wenn man sich die einfach mal ganz ohne Emotionen anschauen darf, sondern einfach wirklich sachlich bewertet, betrachtet. Und wenn sie alle zusammen daten, also es betrifft ja nicht nur meinen Bereich in der Beratung, sondern gehört ja auch die Medizin dazu und die Justiz dazu und auch konsumierende Menschen. Und dann kann man das eigentlich auf einer sachlichen Ebene führen. Aber das ist halt, wie es, glaube ich, jetzt vielleicht durch Corona nur mal schlimmer geworden ist, das ist halt so, auf Social Media ist einfach nicht die gute Plattform, wie ich Diskussionen führen kann. Also da erwische ich mich schon selber an, dass ich manchmal wirklich schreien möchte. Aber geht halt nicht. Ich finde, man muss das sachlich anschauen und dann kann man da eine gute Lösung finden. Und das ist ja alles relativ eindeutig. Man muss halt einfach nur wissenschaftlich betrachten und nicht emotional und nicht mit Hetze und nicht mit Beleidigungen und mit Hass, weil ich glaube, das ist eher, führt eher ins Gegenteil. Und das finde ich total short, weil das Thema ja schon total wichtig ist.
Naja, weil das, was man im Moment eher mitkriegt, ist quasi, hier ist die eine Seite der Konsumentinnen und Konsumenten, die sehr laut schreien, und aus die andere Seite der Politik. Und dazwischen gibt es ja noch viele andere Akteurinnen und Akteure, wie du gerade gesagt hast, da gibt es die Medizin, da gibt es die Polizei, da gibt es die Fachkräfte in der Beratung und so. Und da tatsächlich einmal zum Schauen, dass man eine umfassendere Runde vielleicht einfach hinbringt und auch eine, die wissenschaftlich fundiert und aus der Praxis berichtend nur mal ihre Argumente mit reinschmeißen kann. In
den genau. Dingen. Aber das ist halt im Moment nicht, aber vielleicht kommt das ja noch dann im Herbst oder im Winter.
Du meinst nach der Bundestagswahl?
Kann passieren. Also es ist ja nicht so, dass sie gar keiner nicht informieren darf. Also ich denke, es gibt ja nur Studien und die sind ja offen und ich glaube jetzt nicht, dass es Leute gibt, die das nicht wissen. Also man muss halt einfach nur umsetzen und einfach ohne Emotion schauen, dass man eine gute Lösung findet. Und das muss man ja immer. Da ging es ja ums Thema Drug-Checking. Ist auch ein super wichtiges Thema.
Magst du das nochmal erklären? Was heißt das genau?
Also es gibt es in Deutschland jetzt nicht. Wir sind ja immer am Infostand und haben da immer so Pillenwarnungen aus Österreich und der Schweiz. Das heißt, du kannst dann zu uns kommen und kannst so blättern und schauen, was ist in der Substanz drin, die du vielleicht gerade mit dir führst. Und das ist ein wichtiges Thema und ganz viele Leute, die sich nicht auskennen, sagen dann, ja, aber das ist ja dann voll Verleitung, weil dann verleitest du ja damit deine Pillenwarnungen, die Leute zum Konsum. Und das stimmt ja nicht, weil es gibt in Österreich und in der Schweiz gibt es Drug-Checking, das heißt, da gehst du mit deiner Substanz zu diesem, entweder zur Beratungsstelle oder auch zum Infostand vor Ort. Dann reibst du da so ein bisschen Substanz runter und dann wird das getestet, was da drin ist und dann wird das ausgehängt auf dem Festival, sodass du weißt, okay, diese Pink Panther Ecstasy, die ich gerade dabei habe, die ist mega hoch dosiert, die darf ich jetzt einfach nicht schlucken, sondern da muss ich niedrig dosieren. Und dann weißt du auch, was für andere Inhaltsstoffe drin sind. Und du gehst ja nicht einfach nur hier und gibst irgendwie was ab und machst dann lustig Party, sondern das ist ja auch verbunden mit Beratung. Also da hat dann quasi Drug-Checking hat den großen Vorteil, dass man da auch mit Konsumenten, dass man die auch beraten kann vor Ort und hat natürlich den Vorteil, dass du wahnsinnig viel Daten sammeln kannst. Und wie gesagt, das im Moment passiert das nicht, aber wir sind eh recht nah an Österreich natürlich. Für uns funktionieren schon auch die Pillenwarnungen aus Österreich ganz gut, weil die haben wir halt auch hier im Umlauf. Und deswegen, ich finde immer wichtig, wenn du sowas nimmst, musst du dich bitte informieren und deswegen liest du bitte Pillenwarnungen, bevor du dir wild irgendwelche bunten Dinge einschmeißt. Du sollst schon bitte wissen, was drin ist, damit es dir nicht schlecht geht.
Ich weiß ja, dass du vor Ideen nur so sprudelst die ganze ja, Zeit. Gell? Also was mich ja schon interessiert ist, was steht denn in nächster Zeit so um? Also was ist denn so gerade in der Pipeline für die? Oder wo siehst du Bedarfe im Moment, die vielleicht vorher noch nicht so auftaucht sind?
Also im Moment war erstmal wichtig, dass diese Covid-Geschichte mal langsam ein Ende nimmt, indem wir alle zusammenhalten und schauen, dass das besser wird, weil das ist eigentlich meine größte Sorge, weil jetzt trifft es halt so ganz viele junge Leute, denen geht es einfach nicht gut und deswegen war mein größtes, dass wir weiter zusammenhalten und dass wir auf junge Leute auch schauen. Gell? Also mein nächstes ist sicher, dass ich weiter rausgehe, solange das Wetter das noch hergibt, dass ich weiter vor Ort sein möchte, dass ich hoffe, wieder in Schulklassen gehen zu dürfen, aber ich glaube das im Moment noch nicht. Also ich glaube, das wird ab Frühjahr wieder sein. Und das ist halt dann so der normale Alltag. Gell? Aber es gab halt schon noch so Ideen und Projekte, die ich hätte, die ich gerne umsetzen würde. Aber das ist halt immer so eine Frage von Zeit und passt das zu uns in die Beratungsstelle und natürlich auch immer Frage von Geld. Aber wie gesagt, ich habe in die Weihnachtsferien, weil mir das einfach zu früh war, ist auch im Kopf. Gell? Wir fallen immer so viel ein und dann schmier das auf so einen Zettel. Und jetzt haben wir in die Weihnachtsferien, habe ich mir das alles mal zusammengefasst und das ist jetzt alles in so einem Ordner. Und wenn ich so freie Hirnkapazitäten habe, dann mag ich wieder was Neues anfangen. Also im Moment schreibe ich gerade so Factsheets für die Stadt Rosenheim, die da veröffentlicht sind, damit auch Eltern, weil wir können jetzt keine Elternabende machen, weil natürlich nichts geht im Moment, dass Eltern sie einfach informieren können.
Wo werden die dann veröffentlicht?
Auf der Seite vom Stadtjugendamt. Und es gibt ja so viele Themen, ich habe jetzt eins geschrieben, schon über Jugendschutz und über Hauspartys und über, weiß ich nicht, Alkohol und Tabak. Und jetzt schreibe ich gerade eins über Cannabis natürlich. Ich schreibe gerade so eine Handreichung für Schulen, weil Social Media, finde ich, ein Riesenthema ist. Und ich mache halt immer so viel parallel und gleichzeitig. Das kennst du ja vielleicht auch so. Manchmal läuft es gern, dann läuft es. Und manchmal musst du es aber auch wieder in der Schublade legen und denken, okay, läuft nicht. Und dann muss man halt was anderes machen. Und wie gesagt, Ideen gibt es viel. Und ja, mir hat es gern weiter nach vorne treiben, wenn es irgendwie geht.
Das klingt mega spannend. Also ich glaube, dir wird es auch nie langweilig. Nein. Also das ist tatsächlich, bist du auch eine derer, denen immer irgendwas einfällt.
Ja.
Wir sind schon am Ende jetzt, gell? Also ich dachte mir zum Schluss, weil ich die ganz gerne fragen, also was wünschst du dir denn für dich ganz persönlich noch und für dieses Arbeitsfeld? Also klar, kann man nicht alles irgendwie auch während der Arbeitszeit machen, das habe ich jetzt schon mitgekriegt, dass du ja ganz früh auch in deiner Freizeit sich mit diesen Themen beschäftigst. Aber was war denn so neben dem, dass wir die Pandemie jetzt bald mal hoffentlich hinter uns lassen oder das einfach so gemanagt kriegen, dass wir uns alle wieder ein bisschen besser bewegen können. Was wünschst du dir für dich?
Für mich? Also privat hätte ich halt einfach weiter gern gesund bleiben und hätte gern, dass meine Familie und meine Freunde einfach, dass alle wieder gut geht, dass wir uns wieder sehen können. Wir machen ja auch per Zoom, gell? Wie du vielleicht weißt, treffen sich auch manchmal Leute. Und ich hätte gern, also was man halt immer braucht, auch das Love, dass man einfach im Flow ist. Und wenn man da nicht so im Gleichgewicht ist, dann ist man auch nicht im Flow und dann passiert auch nichts. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr gute Leute sie zusammenschließen und coole Sachen miteinander machen. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass das ausschließlich in der Diakonie Rosenheim sein muss oder bei anderen, sondern es gibt ja auch verschiedene Berufe, die sie gut zusammen da kennen, wo ich mir denke, es gibt so viele coole Leute, die so viele gute Ideen hätten. Und wenn man sie da gegenseitig ein bisschen unterstützt, dann glaube ich, dürften wir alle wahnsinnig viel Spaß haben. Weil es ist ja nicht nur Arbeit, wo ich Geld verdiene, sondern das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das könnte mega werden. Das darf ich mir wünschen.
Moni, ich wünsch dir weiterhin so viel Energie Und vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, ich wünsche dir gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die an deiner Seite stehen. Ich wünsche dir, dass du gut auf dich selber aufpasst, bei allem Engagement. Und ja, es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu plaudern. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein habe, Frau Lola. Mega.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.